Ja, und jetzt aber steigen wir in unsere Geschichte ein, die Geschichte zwischen Ostern und Himmelfahrt. Jetzt muss ich schauen, kommt das erste, kannst du einblenden? Es ist eine Geschichte, die mich immer wieder extrem fasziniert. Die Geschichte, wie Jesus vor allem mit Petrus, mit seinen Jüngern, aber vor allem mit Petrus umgeht. Wir lesen die Geschichte in Johannes 21. Jesus hatte ja die Jünger nach Galiläa bestellt. Das lesen wir in der Ostergeschichte. Sie sollte nach Galiläa, dort wollte sie Jesus treffen. Er hat sie zuerst in Jerusalem besucht, am Osterabend. Und dann eine Woche später noch mit der Speziallektion für Thomas. Das kennen wir aber nachher. Musste offenbar nach einer Woche, gingen dann die Jünger wirklich nach Galiläa und Jesus hat gesagt, ich werde euch dort begegnen. Petrus und seine Freunde gehen wieder nach Hause. Petrus wohnte ja in Kapernaum, das ist so die ausgegrabene Stadt, die wir letztes Jahr gesehen haben, oder das Dorf. Das musste schon etwas Spezielles gewesen sein für Petrus. Sein Daheim, sein Kapernaum. Er war jetzt doch 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Natürlich war er immer wieder zwischendurch zu Hause. Aber in der Zeit vor Ostern waren sie wahrscheinlich monatelang in Jerusalem, in der Gegend, und war er nicht mehr zu Hause. Und er hat so vieles erlebt in der Zwischenzeit. Jetzt wieder zu Hause. Ich kann mir das einfach so etwas vorstellen, wie das für Petrus sein musste. Wieder sein Dorf, seine Heimat, sein Haus. Hier die Synagoge, die Überreste. Sein See, sein Boot, sein Fischernetz war offenbar noch alles vorhanden, war alles noch da, wahrscheinlich etwas ungebraucht, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er einen Stellvertreter. Aber das muss schon ein Gefühl gewesen sein, nach dieser Zeit. Es war ja schon eine spezielle Geschichte, mit Jesus unterwegs zu sein. Körperlich hat er da nicht wahnsinnig viel gemacht. Es war ein riesen Lernprozess, eine Schule, eine Top-Ausbildung. Und er ist nicht mehr derselbe. Als Jesus ihn berief, hieß er Simon, von Gott erhört. In der Zwischenzeit heißt er Petrus, der Stein, der Fels, den neuen Namen, den ihm Jesus gegeben hat. Ja, was hat er nicht alles gelernt? Was hat er nicht alles erfahren in der Zwischenzeit? Viele heldenhaften Geschichten. Er hat vieles verstanden von Jesus. Wunderbar, was er alles verstanden hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Er war wirklich eine Führernatur. Er hat Jesus kennengelernt, er hat ihn geliebt, aber ich denke, er hat auch vieles noch nicht ganz verstanden. Und jetzt ist er so da. Nach diesen 3 Jahren, nach all dem, was er auch erlebt hat, in den letzten Wochen, so viel Turbulentes und jetzt mal wieder einfach zu Hause. Wahrscheinlich noch schwierig. Was soll er jetzt machen? So wie bestellt und nicht abgeholt, oder? Soll er einfach Ferien machen? Soll er einfach nichts machen? Soll er einfach auf Jesus warten? Und wann kommt denn der wirklich? Das weiß man ja alles nicht so genau. Ja, und dann hat Petrus die glorreiche Idee. Hier ist noch der Bibeltext, wie wir ihn lesen im Johannes 21, dass er Jesus eben den Jüngern begegnet ist am See Tiberias. Wir lesen, wer da alles dabei war. Es war nicht nur Petrus, schön ist Thomas. Die Geschichte kennt, die meisten von euch kennen die Geschichte, gell? Der war am Auferstehungsabend nicht dabei, als Jesus sich offenbarte. Eine Woche später dann schon. Und der hat's begriffen, der ist dabei. Er geht mit. Super. Also Thomas war dabei, natürlich Jakobus, Johannes waren dabei und noch 2 andere Jünger. Und und dann kommt der Vorschlag von Petrus, ja, ist ja eigentlich logisch, oder? Ich gehe fischen. Und die anderen finden, ja, das ist eine gute Idee. komm mit. Machen wir auch. Ja, das ist doch gut, gehen wir fischen. Ich meine, fischen tut man ja in der Nacht im See, die Netze auswerfen. Da, Jesus wird ja wahrscheinlich am Tag kommen, also wenn sie in der Nacht fischen, dann werden sie ihn ja wohl nicht verpassen, wenn er dann auftaucht. Und sowieso, das muss ein Gefühl gewesen sein für Petrus. Jetzt war er 3 Jahre außer Betrieb, was Fischen anbelangt, oder? Und er hat so viel erlebt und er hat nur erlebt, da mit diesem Jesus zusammen, da hat man einfach nichts im Griff. Da weiß man nie genau, was wie läuft. Das ist alles so spannend, manchmal spannender als im Lieb war. Und vor allem, es ist so nichts berechenbar, so nichts machbar, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und jetzt endlich, könnt ihr das vorstellen, wenn Petrus da wieder zu Hause ist? Er hat sein Boot, hat wieder das Netz in der Hand, wieder mal was Handfestes. Hey, das kann ich noch. Jesus hat ihn gelehrt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber gell, ich meine, gelernt ist gelernt. Fischen, das kann er. Das ist das, was er noch voll im Griff hat. Und das lieben wir Männer, oder? Wir lieben, wenn wir dann Experten sind und wenigstens das kann ich. Oh ja, als Pastor, schon in den ersten Jahren, habe ich manchmal gedacht, Mensch, soll ich nicht wieder zurück als Elektriker, weißt du, da weiß ich, wie es geht, weißt du, das? Dann schaltet man das auf, Phase und Nullleiter und den Schalter ein, da geht einem ein Licht auf, garantiert, oder? Und in der Gemeinde ist das manchmal so schwierig, ob da das Licht aufgeht oder ablöscht. Ist alles so viel zufälliger. Und ich kann dem Petrus so gut nachfühlen. Jetzt hat er wieder sein Netz in der Hand und wirft es aus. War das Gefühl, das kann nicht, das funktioniert. Und was erlebt er? So ein Frust. Das, was er kann, funktioniert jetzt auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist die große Lektion, die hier Jesus dem Petrus zumutet. Diesen Frust, nicht einmal fischen kann ich mehr. Nicht einmal mehr das Fischen funktioniert. Funktioniert nichts mehr. Wahrscheinlich war Petrus da schon ziemlich am Boden zerstört. Ich kann mir das vorstellen. Ich lese da einiges in den Text hinein, das merkt ihr. Ich sage das auch immer wieder. Aber ich kann mir vorstellen, dass er wirklich frustriert war. Und dann wird's langsam hell. Der Morgen dämmert. Sie sehen jemanden am Ufer. Sie sind schon auf dem Rückweg. Da steht jemand da. Es steht hier, es war Jesus, aber das wusste er noch nicht. Und jetzt hört er eine Stimme, die sagt, Kinder, hey, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Wörtlich heißt es etwas Zukost zum Brot. Habt ihr da etwas zu essen? Und Petrus muss zugeben, nein, nichts. Das ist wie ein Bekenntnis. Nein, ich habe nichts zu bringen. Ich komme mit leeren Händen. Ich komme mit absolut leeren Händen zurück. Das musste brutal sein. Gell, wenn einem etwas nicht gelingt, dann ist das schon schlimm genug. Und wenn dann noch einer sagt, so ist es dir nicht gelungen. Hast du nichts? Boah, das tut so weh. Und da sehe ich, Jesus ist so nicht zimperlich mit dem Petrus. Der nimmt ihn wirklich in die Mange, weil er will, dass Petrus eine ganz wichtige Lektion lernt. Und ich merke immer wieder, ich staune darüber, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Er hat viel gepredigt, aber die wichtigsten Lektionen, die tief emotionalen Lektionen, die hat Jesus seine Jünger nicht in einer Predigt gelehrt, sondern immer mit fast frühkindlichen Erfahrungen. Ich denke da an den Seesturm. Sie schrien vor Furcht und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Das ist die Schule von Jesus. Er lehrt nicht nur mit Predigen, sondern er lehrt uns mit dem Leben, mit Lektionen, die uns das Leben lehrt. Und das ist so wichtig. Und dann sagt diese Stimme, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Ja gut, ich meine, da kann ja jeder sagen. Aber das ist wieder das Gute von Petrus. Da ist er dann nicht zu stolz. Er macht's einfach. Er macht's. Und er kann das Netz kaum richtig einziehen, so voll ist es. Gewaltig. Die hatten eine Menge Fische gefangen. Und nun kommt wieder etwas, so muss das ungefähr ausgesehen haben. Da zappelt es nur so im Netz, ein Wahnsinnsfang. Und es steht sogar, dass die Netze nicht zerrissen sind, das steht dann etwas später. Ja, und manchmal ist das Leben schon mühsam. Es ist wieder Johannes, der es zuerst checkt. Der Jünger, der Jesus liebt, ist ja immer Johannes. Er bezeichnet sich ja nie selber mit Namen, sondern braucht immer dieses Pseudonym. Und er sagt, es ist der Herr. Ah, jetzt ist Petrus. Sonst ist er immer der Schnellste, oder? Aber hier ist er wieder Nummer zwei. Ah, das ist schon eine der frustriertesten Nächte, die Petrus erlebt hat. Nicht mal das merkt er als Erster. Sondern Johannes sagt, es ist der Herr. Und jetzt schnallt es Petrus. Jetzt ist er natürlich wieder der Schnellste, oder? Er nimmt das Obergewand und stürzt sich ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Ob er dann schneller war als die anderen, wenn wir so weiterlesen, sind sie ungefähr gleichzeitig angekommen. Aber da zeigt sich wieder diese Radikalität. Es ist der Herr und Petrus hat nur eine Sehnsucht, zu dem muss ich. Komme, was da wolle. Also ganz geschickt war er nicht, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser. Wahrscheinlich hätte er ohne besser schwimmen können, das ist klar. Aber er wollte nicht so nackt vor Jesus erscheinen. Ist ja auch verständlich. Der kam sich eh schon nackt genug vor. Entblößt. Es ist der Herr. Und als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Ist das schon? Das ist. Wo sind wir? Ja, eins weiter. Dankeschön, wunderbar. Genau. Es ist immer gut, wenn man Hilfe hat. Wenn man so viele Slides hat, ist das manchmal gar nicht so einfach. Genau. Sie sahen ein Kohlenfeuer und auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte sie Jesus auf. Und dann steht, da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Kannst noch eins weiter? Im Ganzen 153. Boah, da sind noch Experten dabei. Die haben es noch gezählt. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Und dann kommt die... Das nächste kommt, die Einladung, kommt her und esst. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso auch den Fisch. Es scheint ein sehr stilles Frühstück gewesen zu sein. Wahrscheinlich war es noch sehr dunkel. Es kann aber auch sein, dass Jesus nach seiner Auferstehung tatsächlich recht anders ausgesehen hat. Es gibt ganz viele Berichte, wo sie Jesus, Maria Magdalena, die Emmaus-Jünger und auch sonst, man hat Jesus nicht so offensichtlich gekannt. Seine Male hatte er, seine Nägelmale und die Seite, das wissen wir nicht. Aber vielleicht war es auch noch ziemlich dunkel. Auf jeden Fall, sie wussten, dass es der Herr war, aber sie sahen es nicht mit ihren Augen, sondern mit ihren Herzensaugen. Wussten sie, dass es der Herr war. Manchmal redet Jesus zu uns ohne Worte. Einfach durch Erlebnisse. und manchmal auch einfach durch eine Zeit der Stille. Können wir uns vorstellen, was Petrus alles durch den Kopf geht? An was denkt wohl Petrus in diesem Zeitpunkt, als er denn in sich ins Wasser stürzte und jetzt beim Frühstück? Wo hat der schon einmal so einen Fang erlebt? Das ist ja alles Wiederholung. Ein Déjà-vu für Petrus. Oder? Hier ein schönes Bild gezeichnet. Petrus, als Jesus ihn rief, war genau das Gleiche. Eine frustrierte Nacht. Und Jesus sagt, wirf das Netz aus. Und die Reaktion von Petrus, nicht Begeisterung, sondern Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Ein Schrecken hatte ihn erfasst. Das war die Berufung. Und Jesus hatte damals zu ihm gesagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Das war Lukas 5, Vers 8 bis 10. Jesus hat ihm eine neue Berufung geschenkt. Von jetzt wirst du Menschenfischer sein. Jesus könnte sagen zu Petrus, was machst du eigentlich da? Ist das ein Rückfall? Suchst du wieder die Bestätigung dort, wo du sie früher hattest? Petrus. Das ist doch nicht mehr dein Job. Was machst du da? Aber Jesus sagt nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass dem Petrus sehr vieles selber durch den Kopf ging. Und ich denke, der Petrus hat etwas begriffen. Er ist jetzt im Dienst von Jesus und jetzt sagt Jesus, wo gefischt wird und wo er Fische findet. Und die Lektion mit dem nochmal das Netz auswerfen und nochmal so einen riesen Fang, nochmal eben diese Frustnacht. Jesus führt uns oft an Situationen heran, wo er uns Dinge wieder in Erinnerung ruft, die ganz wichtig waren. Wir sind ja extrem schnell vergesslich. Und ich denke, Jesus hat Petrus auch beigebracht, Petrus, das ist nicht dein Fang. Das wusste Petrus auch. Er konnte nicht stolz sein. Boah, ich bin immer noch der Meisterfischer. 153 Fische. Stimmt, aber wer hat ihm die Fische ins Netz getrieben, oder? Ich denke, da hat er eine ganz wichtige Lektion gelernt. Jesus, er ist der Herr. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Frustrierend und ermutigend gleichzeitig. Könnt ihr euch vorstellen, was Petrus durch den Kopf ging, als er das Kohlenfeuer sah? Was war auf dem Kohlenfeuer? Fische. Jesus ist auf meine Fische nicht angewiesen, der hat schon Fische und sogar Brot. Und was sagt Jesus jetzt zu Petrus? Sagt er zu Petrus, ich brauche deine Fische nicht. Ich brauche dich nicht. Nein, er sagt, bring jetzt von deinen Fischen auch noch, die sind mir auch wertvoll. Aber weißt du, ich würde nicht verhungern ohne deine Fische. Gell? Ich bin nicht auf dich angewiesen. Die Welt geht nicht unter, wenn der Hans-Jörg Sprenger nicht mehr Pastor ist in Ilanz. Und auch die FEG Ilanz geht nicht unter. Jesus ist nicht in dem Sinn auf mich angewiesen, dass wenn ich nicht mehr wäre, dass da die Welt sich nicht mehr dreht. Aber er braucht auch meine Fische, die ich bringe. Die will er auch. Das, was du bewirkst in Gottes Reich, es ist wichtig. Du bist wichtig. Das ist eine ganz zentrale Lektion. Jesus ist nicht in dem Sinn auf dich angewiesen, dass das Reich Gottes untergeht, wenn es dich nicht mehr gibt. Oder wenn du deine Leistung nicht mehr bringst. Er ist doch nicht auf uns angewiesen. Aber er sagt, bring jetzt von deinen Fischen auch. Es ist eben wichtig. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die Art und Weise, wie Jesus uns einbezieht in seine Pläne. Er ist nicht angewiesen auf uns. Aber er braucht uns. Und wir sind ihm kostbar. Und das, was wir bringen, ist ihm kostbar. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Genau. Das war die Szene bei der Berufung des Petrus. Ja, ich lasse mal das Bild etwas stehen. Das stille Frühstück. Petrus starrt wahrscheinlich die ganze Zeit ins Feuer. Ich weiß nicht, ob er Appetit hatte. Ja, Hunger hatte er wahrscheinlich schon nach dieser Nacht. Vielleicht hat er wirklich zugeschlagen mit Essen, ich weiß es nicht. Aber noch etwas ist mir aufgefallen. Wenn wir da so in das Kohlenfeuer starren, was könnt ihr euch vorstellen, ging da Petrus durch den Kopf? Wann saß er das letzte Mal an einem Kohlenfeuer? Im Hof des hohen Priesters. Als er dreimal Jesus verleugnete, und das ist so typisch Jesus. Manchmal führt er uns an Situationen heran, wo er uns auch unsere Tiefschläge, unsere Schmerzen, unser Versagen, uns daran erinnert und damit konfrontiert. Zuerst konfrontiert er ihn mit der Berufung als Menschenfischer und jetzt konfrontiert Jesus Petrus mit seinem allergrößten Versagen. Ja, es gibt so diese Kohlenfeuer. Es gibt es in meinem Leben. So Orte, wo Erinnerungen hochkommen. Menschen, die, oder Namen, die Erinnerungen wecken und manchmal auch schmerzliche Erinnerungen. Oder auch irgendwelche Situationen, die etwas hochkommen lassen. Ich weiß, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, was dein Kohlenfeuer ist. Deine Situation, wo du dich erinnerst. Es gibt so Situationen in meinem Leben, da habe ich mich so schrecklich blamiert. Und manchmal, wenn ich daran denke, tut das immer noch weh, wenn ich da wieder konfrontiert werde. Ich habe viel mit Jesus darüber geredet und habe ihn bewusst in diese Situationen hineingenommen. Und vieles in meinem Leben ist heil geworden. Und dieser Predigtext ist mir selber in vielem zum, oder dieser Bibeltext ist mir in vielem selber zur Heilung geworden, weil ich mich diesen Kohlenfeuern gestellt habe. Und da wirklich Jesus mit hineingenommen habe. Letztes Mal saß Jesus nicht mit am Kohlenfeuer. Da war Petrus allein. Und jetzt sitzt Jesus mit am Kohlenfeuer. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir gerade bei unseren Kohlenfeuern, gerade bei unseren schwierigen, schmerzlichen Erinnerungen, dass wir da nochmal mit Jesus zusammen dahin sitzen und ihn mit hineinnehmen. Und endlich beginnt Jesus zu reden. Nach dem Essen, steht, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Fällt euch etwas auf, wie Jesus Petrus anspricht? Wie? Jawohl, er sagt Simon, Sohn des Johannes. Wie hat er ihn normalerweise genannt? Petrus. Oh, Jesus ist ein fantastischer Seelsorger. Und alles ist so dicht, dass er mit so wenigen Worten so viel hineinlegt, ist gewaltig. Simon, Sohn des Johannes. Er knüpft genau da an, du bist jetzt wieder am Fischen. Du kommst vom Fischen, Simon, Sohn des Johannes. Ich weiß nicht, wie das für Petrus war, aber vielleicht hat ihm das auch wehgetan. Jesus hat ihm ja einen anderen Namen gegeben, einen neuen. Und jetzt spricht er ihn wieder mit dem alten Namen an. Hat Jesus mich jetzt abgeschrieben? Ist meine Zukunft jetzt Fischer? Was geht da ab? Und nun stellt Jesus Petrus eine ganz wichtige Frage. Hast oder liebst du mich? Er macht ihm keinen Vorwurf. Er hätte jetzt das Kohlenfeuer ansprechen können. Übrigens, was ich nicht weiß, wir wissen, dass Jesus Petrus ganz speziell begegnet ist am Oster, irgendwie tagsüber, am Auferstehungstag, dass am Schluss bei der Geschichte mit den Emmausjüngern steht, ja, Jesus ist auferstanden und Petrus erschienen. Und nachher kam er Jesus in ihre Mitte. Also Jesus hatte noch eine spezielle Audienz für Petrus, aber was sie dort besprochen haben, steht nicht. Die eigentliche Verarbeitung dieses Geschehens passiert hier. Und für Jesus ist eines wichtig. Liebst du mich? Es geht ihm um die Agape-Liebe. Ich blende das hier noch kurz ein. Die Agape-Liebe, das ist die Liebe, die gibt, auch wenn nichts zurückkommt. Das ist eigentlich die Liebe auch, man könnte sagen, die eine Mutter hat zu ihrem Kind. Weil das Kind kann der Mutter noch nicht helfen abtrocknen, wenn es frisch geboren ist. Aber es ist einfach ihr geliebtes Kind, weil es ihr Kind ist. Das ist eigentlich so die Agape-Liebe, die einfach gibt. Und das ist die Liebe Gottes. Und Jesus will wissen von Petrus, liebst du mich? Liebst du mich so bedingungslos? Und Petrus, was hätte er antworten können? Oh ja, Herr, ich gehe für dich durchs Feuer. Ja, das hat er schon mal gesagt, Markus 14. Wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen, oder? Ja, das war seine Überzeugung. Und er musste diesen, ich möchte Petrus da überhaupt nicht verachten, er musste diesen Totalschaden erleiden, weil das für ihn eine ganz, ganz wichtige Lektion war. Jesus wollte ihn da nicht zerstören, sondern er wollte etwas heilen. Liebst du mich, ist die entscheidende Frage. Es geht bei Jesus nicht um unsere Leistung, es geht bei Jesus nicht darum, dass wir die Besten sein müssen, das meinte Petrus immer. Es geht bei Jesus einfach darum, ob wir eine Beziehung zu ihm, eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Das ist ihm wichtig. Liebst du mich? Und Petrus hat etwas gelernt. Er könnte sagen, oh Herr, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dich liebe. Das wäre die ganz demütige Seite oder die selbsterniedrigende Seite. Oder eben die übertriebene. Aber Petrus gibt dir eine fantastische Antwort. Er sagt, ja, Herr. Aber dann antwortet er nicht mit Agape, sondern er antwortet mit der Philia. Die Philia ist die Freundesliebe, die zurückgibt, was an Liebe kommt, die gegenseitig ist. Also die Agape ist wie die Sonne und die Philia ist wie der Mond. Der strahlt das Sonnenlicht weiter. Und Petrus antwortet jetzt mit dieser Liebe, ja Herr, ich liebe dich, aber ich kann dich nicht so bedingungslos lieben, wie du mich liebst. Aber ich kann die Liebe, die du mir gibst, kann ich dir zurückspiegeln. Das ist die Freundesliebe, die Philia. Und Jesus fragte ja zuerst, liebst du mich mehr als all diese? Und ich glaube, das ist die Antwort, weil Petrus sagt, und wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Und diese Überheblichkeit muss Jesus ansprechen. Und deshalb braucht er diesen Satz, liebst du mich mehr als jeder Einzelne da? Und Petrus, eben die ganze Konversation ist so kurz. Er sagt einfach, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt nicht, ja, ich liebe dich mehr als die anderen. Er sagt auch nicht, ich liebe dich weniger als die anderen. Ich glaube, Petrus hat etwas begriffen, es geht nicht um mehr oder weniger. Es geht nicht um Leistung und nicht der Beste zu sein, sondern es geht einfach um Beziehung. Ja, Herr, ich habe dich lieb. Und darum geht es. Was die anderen machen, ist egal. So quasi. Ich habe dich lieb. Dann geht die Frage weiter. Das zweite Mal fragt Jesus noch einmal, warum hat wohl Jesus dreimal gefragt? Weil er ihn dreimal verleugnet hat, ist doch logisch. Das zweite Mal fragt er wieder, liebst du mich? Er fragt nicht, liebst du mich mehr als die anderen, sondern liebst du mich? Man könnte natürlich jetzt auch sagen, liebst du mich überhaupt? Und wiederum gibt Petrus diese ähnliche Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann gibt es noch eine dritte Frage. Jesus fragte, ja, Jetzt kommt erst die dritte. Simon, Sohn des Johannes, er nimmt immer noch den gleichen Namen. Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Die Übersetzung ist nicht ganz präzis, nach meiner Überzeugung. Hier wird gesagt, Petrus war enttäuscht, weil er ihn schon zum dritten Mal fragte. Ich glaube nicht, dass das Petrus traurig gemacht hat. Er musste rechnen, dass er dreimal gefragt wird. Aber warum war wohl Jesus traurig? Petrus traurig, Entschuldigung. Weil Jesus zum dritten Mal die Frage anders formuliert. Jetzt braucht Jesus die Formulierung des Petrus. Jetzt braucht er das Wort der Philia. Petrus, wenn du schon zweimal gesagt hast, du spiegelst meine Liebe zurück, stimmt das überhaupt? Und da wurde Petrus traurig, dass Jesus sogar das, was er zweimal bezeugt hat, auch nochmal in Frage stellt. Jesus ist manchmal sehr, sehr tough, indem wie er mit uns umgeht. Er stellt in Frage, liebst du, hast du mich wirklich lieb, Petrus? Und von daher ist es verständlich, dass er dann, weil Jesus zum dritten Mal gefragt hat, hast du mich lieb? So verstehe ich den Text. Und deshalb war Petrus traurig. Und was sagt er? Versucht er es zu beweisen? Versucht er irgendwie oder verzweifelt er? Er hätte zwei Möglichkeiten. Er könnte sagen, nein, glaube ich nicht. Ja, ich glaube, ich gebe es auf, ich liebe dich nicht. Oder er könnte jetzt irgendwie sagen, irgendwelche Beweisketten anfügen, aber er macht es nicht. Seine Antwort ist wieder sehr, sehr präzis und demütig. Und er sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, es geht um das. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und das ist entscheidend. Er sagt nicht, ich weiß, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich liebe. Und ich denke, mit all dem, was da passiert ist, ist etwas heil geworden im Leben von Petrus. Er hat dreimal Jesus verleugnet. Und es ist so wichtig, ich denke, das ist wirklich geheilt worden. Jesus hat ihm vergeben. Aber so wichtig ist, wenn wir versagt haben, dass wir nicht nur Vergebung annehmen, sondern dass wir auch wieder aufstehen. Und das ist eigentlich das Aufstehen des Petrus, dass er wieder aufsteht und sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, dreimal gibt Jesus dann dem Petrus wieder einen Auftrag. Sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe, sorge für meine Schafe. Das eine Wort bedeutet mehr ernähren und das andere Wort bedeutet mehr hüten. Also in dem Sinn Fürsorge. Allgemein, Jesus braucht da verschiedene Begriffe. Der entscheidende Punkt ist die Liebe. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Liebst du Jesus? Ja, wenn ich dich jetzt herausfordern würde, was würdest du sagen? Liebst du Jesus? Natürlich kann ich jetzt auch fragen, sieht man das deinem Konto an und deiner Agenda? Ja, das hat natürlich Auswirkungen, oder? Wenn wir Jesus lieben. Oder ist es nur ein Lippenbekenntnis? Aber der entscheidende Punkt ist wirklich, ob wir ihn lieben. Liebst du Jesus mit allem, was dein Leben ausmacht? Und der entscheidende Punkt ist, denen, die ihn lieben, denen vertraut er etwas an. Und ich glaube, das ist der Punkt. Petrus, er ist der Hirte. Jesus hat ihn eingesetzt, aber der ganze Absturz, der ganze Gang in die Tiefe musste sein, damit er wirklich dieser Hirte sein konnte, den Jesus aus ihm machen wollte, die ganzen drei Jahre schon. Das war so der Anfang, der Glaubensheld, der Führer, der Draufgänger. Also ein berufener Sünder zuerst und dann eben große Karriere und dann kurz vor Ostern oder vor Karfreitag der verhinderte Kämpfer. Er wollte Jesus schützen dort im Garten Gethsemane mit dem Schwert. Und Jesus sagt, steck es weg. Dann schläft er, anstatt zu wachen. Ja, und dann dreimal dieses Verleugnen. Das war schon ein brutaler Tiefpunkt. Er hat versagt, als Jünger hat er versagt. Es wurde ihm vergeben. Als Fischer hat er eben auch versagt. Und Jesus beschenkt ihn mit 153 Fischen, diesen Versager, diesen Nichtskönner. Und die große Frage, bist du liebesfähig? Und dann wird er dreimal neu eingesetzt als Leiter. Und das ist dann Petrus, der Hirte, er geht voran, er trägt Verantwortung. Das ist die Schule von Jesus, seine Seelsorge. Vielleicht ist dir etwas, ein Kohlenfeuer oder irgendetwas bewusst geworden. Da möchte ich mal genauer hinsehen. Wenn jemand ein Gespräch möchte, etwas oder ein Gebet, dann bin ich gerne bereit nachher. Und ihr habt Menschen, die ihr besser kennt, denen ihr vertrauen könnt. Ich denke, es ist manchmal wichtig, wenn wir uns mit diesen Kohlenfeuern wirklich auseinandersetzen. Jesus will uns nicht fertig machen. Jesus wollte den Petrus nicht zerstören. Er wollte nur das falsche Fundament seiner, ja, ich bin etwas, das wollte er zerstören. Aber die Person wollte er aufbauen. Ich möchte beten. Danke dir, Jesus, für diese wunderbare Geschichte, für deinen wunderbaren Umgang mit deinem Jünger Petrus. Du hast ihn manchmal wirklich, ja, reinlaufen lassen. Du hast vieles musste kaputt gehen in seinem Leben, in seinem ganzen falschen Fundament und Selbstwert. Seinem Stolz. Und du hast das auf so wunderbare Art gemacht. Und du hast ihn nie verachtet. Du hast immer die Sache angesprochen, aber nie deinen Knecht verachtet. Danke, dass das auch für uns gilt. Und dass du uns durch unser Versagen und unsere Geschichten hindurch zu einer neuen Liebe, zu einer neuen Hingabe führen willst. Ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen redest. Du weißt, wo jeder von uns seine Schwachstellen, seine Peinlichkeiten, seine Schmerzen hat. Danke, dass du auch die Geschichten heilen willst. Amen.